Vertraulich, der Videopodcast aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen. Immer live, das Thema des Tages in 15 Minuten. Heute, nach dem nächtlichen Koalitionsgipfel, ist die Regierung jetzt gerettet. Es ist Freitag, der 28. November. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Hallo Jan.
Hallo Thomas.
Jan, das aktuelle Rentenpaket mit Aktivrente, Mütterrente und der sogenannten Haltelinie von 48%, die drei wichtigsten Punkte, bleibt trotz der Rentenrebellion des Unionsnachwuchses unangetastet. Das hat der Koalitionsausschuss in der Nachtsitzung entschieden. Bis 2.30 Uhr ging's. Der Kanzler zeigte sich dann heute Morgen in der Pressekonferenz zuversichtlich, dass es am nächsten Dienstag in der Fraktionssitzung der Union auch so abgesegnet wird.
Und da bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingt. Und ich teile diese Zuversicht mit den Kolleginnen und Kollegen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die etwas skeptischer sind als ich. Aber wissen Sie, wenn Sie in diesen politischen Aufgaben sind, dann müssen Sie auch zuversichtlich sein, dass etwas gelingt.
Also er ist zuversichtlich, heißt aber nicht sicher. Das klingt schon wieder so ein bisschen nach Prinzip Hoffnung.
Ja,
was hören wir aus der Unionsfraktion?
Das ist Prinzip Hoffnung. Weil Friedrich Merz ja auch gesagt hat, dass erst am nächsten Dienstag eigentlich klar sein muss, dass alle mehr oder weniger zustimmen in der Unionsfraktion. Wir hören bisher, dass es Zuversicht gibt bei einigen, die bisher auch gegen dieses Rentenpaket waren, nun vielleicht doch zuzustimmen. Aber von den 18 jungen Abgeordneten, den Abgeordneten der jungen Gruppe, ist bisher noch nicht so viel zu hören. Die hatten heute ein Krisengespräch mit dem Fraktionsvorsitzenden Jens Spahn. Dort danach hieß es, man sei noch nicht so richtig im Annäherungsprozess. Gut, sind noch ein paar Tage. Ende der nächsten Woche soll das Paket beschlossen werden, abgesegnet werden. Im Bundestag soll es grünes Licht geben. Aber wir wissen eins, der Druck auf die junge Gruppe, speziell auf den JU-Chef Johannes Winkel und seinen Counterpart im Bundestag Pascal Rettig, ist extrem hoch. Gibt ja zahlreiche Chatgruppen in der jungen Union und da gab es heute massiven Ärger, massiven Frust. Ich konnte ein paar Chats einsehen und viele haben gesagt,
was wird da so beschrieben?
Union muss jetzt... Naja, es ist auch, fühlen sich viele, die schreiben es auch so verarscht vom Bundeskanzler beziehungsweise von den Koalitionsspitzen, weil eigentlich ja mehr oder weniger gesagt wird, ihr habt zwar recht mit eurem Protest, aber wir ändern jetzt am Paket trotzdem nichts und was wir machen ist, wir machen jetzt eine Rentenkommission. Das ist ein bisschen wie, wenn man Kinder hat und möchte, dass die ordentlich Hausaufgaben machen und sagt, ihr dürft aber erst Fernsehen und macht dann die Hausaufgaben. Dann werden sie die Hausaufgaben mutmaßlich nicht machen. Und so ist es jetzt auch bei diesem Rentenpaket. Man gibt erst ganz, ganz viel Geld aus, um danach zu sagen, jetzt gucken wir mal mit dieser Rentenkommission, ob wir das alles in den Griff bekommen. Also erst Fernsehen und dann Hausaufgaben machen, ist der falsche Weg. Man müsste es umgekehrt machen. Das ist das, was ganz, ganz viele bei der CDU-Jugend jetzt noch kritisieren.
Noch ein entscheidender Punkt. In der Pressekonferenz wurde Merz dann gefragt, ob es bei der Abstimmung über das Rentenpaket dann einen Fraktionszwang geben wird, Fraktionsdisziplin. Also eine Vorgabe, an die sich alle halten sollen. Oder ob das eine freie Gewissensentscheidung der Abgeordneten sein sollen. Auch da keine eindeutige Antwort.
Ja, also ich sag mal so, wenn ein Abgeordneter mir sagt, das ist eine Gewissensfrage für mich, dann ist das eine Gewissensfrage für ihn und dann habe ich das zu akzeptieren. Aber ich gehe da mal von aus, dass dieses Thema Fraktionsdisziplin, ich habe das immer in Anführungsstriche gesetzt, jeder Abgeordnete entscheidet nach seiner eigenen festen Überzeugung und so wie es im Grundgesetz Artikel 38 steht, ist an Weisungen nicht gebunden. Das ist jeder einzelne Abgeordnete, der da entscheidet.
Also er sagte dann hinterher noch, er selbst sehe es jetzt nicht als Gewissensfrage an, aber dennoch haben da offenbar, hörten wir dann in der SPD auch, einige den Atem kurz angehalten, dass Merz nicht eindeutig diese Fraktionsdisziplin bei dieser entscheidenden Frage einforderte.
Richtig, es gab ja auch massive Kritik in der Unionsfraktion, die vor dieser Pressekonferenz getagt hat. Da hat Friedrich Merz ja mitbekommen, dass es da durchaus kritische Stimmen gegeben hat. Und das ist nicht nur in der Unionsfraktion so, wie gesagt, sondern auch an der Basis. Also er weiß, dass es in seiner Partei brodelt wegen dieses Rentenpaketes. Und er öffnet da natürlich einen gewissen Weg, klar ist. Wenn dieses Paket scheitern sollte, dann ist da auch seine Regierung in einer ganz, ganz kritischen Phase. Und wenn es Abweichler gibt, bedeutet das natürlich in der Union, bedeutet das natürlich auch bei künftigen Abstimmungen zu Themen, denen, die der Union wichtig sind, dass es natürlich genauso auf SPD-Seite auch immer wieder Abweichler geben kann. Die SPD guckt sich ja gerade ganz, ganz genau an, was passiert eigentlich auf Unionsseite. Für die ist die Rente ein Herzensanliegen, gerade diese Haltelinie. Und die sagt, okay, und ihr auf der Unionsseite, ihr torpediert das da permanent mit 18 Abgeordneten. Das könnten wir uns überlegen, ob wir das nicht künftig bei Dingen, die euch ganz wichtig sind, dann genauso machen.
Also wenn die Zustimmung unsicher bleibt, das ist ja im Moment der Fall, stellt sich die Frage, kippt die Rente oder kippt die Regierung oder kommt vielleicht eine Grippewelle zur Rettung?
Kippen die Rentenrebellen, muss man ja sagen, oder kippt die Regierung? Ja, oder kommt eine Grippewelle zur Hilfe, ganz genau. Man hört aus der Unionsfraktion ein neues Szenario, wonach es möglicherweise eine, ich sag's jetzt mal, Win-Win-Situation im letzten Moment geben könnte. Nämlich dann, wenn viele Oppositionspolitiker bei der Abstimmung gar nicht teilnehmen. Also, warum ist das so? Der Bundestag hat 630 Abgeordnete. Wenn alle da sind, braucht man mindestens 316 Stimmen. Wir wissen, dass es 18 Rebellen gibt. Die Koalition aus Union und SPD aber nur 12 Stimmen über den Durst hat. Das heißt, stimmen alle 18 dagegen, fällt das Paket durch. Jetzt ist es aber so, wenn 30 Abgeordnete fehlen sollten beispielsweise, sind es ja nur noch 600 Abgeordnete, braucht man nur noch eine Mehrheit von 300 Stimmen, 301 Stimmen. Fehlen noch mehr als 30 Abgeordnete, vielleicht 50, dann sind wir bei 580, dann braucht man noch wieder weniger Stimmen für eine Mehrheit. Und das bedeutet, dass es dann im Zweifel egal ist, ob die 18 Stimmen der Union fehlen. Da kann man auch im Zweifel dann trotz der 18 Gegenstimmen dieses Paket verabschieden. Und das ist ein neues Szenario, ein Hoffnungsszenario, kann man sagen. Ein zuversichtliches, um in den Worten von Friedrich Merz zu bleiben, das jetzt gerade kursiert und möglicherweise.
Aber warum sollten jetzt die linken Abgeordneten oder grünen Abgeordneten oder AfD-Abgeordneten plötzlich Schnupfen kriegen?
Das ist richtig. Das ist auch wieder Prinzip Hoffnung natürlich. Ganz klar, Prinzip Hoffnung. Warum sollten die Schnupfen kriegen? Wenn sie Schnupfen kriegen, kriegen sie den, dann sind sie krank. Wenn nicht, gibt's in der Tat für die, gerade auch für die AfD-Abgeordneten, überhaupt keinen Anlass dann zu fehlen. Die legen es ja quasi darauf an, dass diese Regierung scheitert. Aber wie gesagt, die Grippewelle schlägt zu. Vielleicht hilft sie dem Bundeskanzler nächste Woche.
Der gab dann auch die Besetzung der Rentenkommission bekannt, also das Fernsehen, wie du vorhin gesagt hast, vor den Hausaufgaben, die noch dieses Jahr ja eingesetzt werden soll und dann schon bis Mitte nächsten Jahres die ganz große, grundlegende Reform der Altersversorgung in Deutschland vorlegen soll. Aber auch da gibt es einen Knackpunkt, der noch Schwierigkeiten machen kann. Wir haben nochmal diese Grafik hier vorbereitet, wenn du da drauf schaust. Also Merz hat dann gesagt, Bärbel Baas und er werden bestimmen, wer den Vorsitz macht, also mutmaßlich einer aus der Union, einer aus der SPD. Dann soll es 3 Stellvertreter geben. Da CDU und CSU natürlich zusammengehören, haben wir also 2 auf CDU-CSU-Seite, 1 auf Stellvertreterseite auf der SPD-Seite. Und dann soll es 4 Experten geben. Die sind zwar nicht parteizugehörig, aber die werden von jeweils der einen und der anderen Gruppe vorgeschlagen. Unterm Strich also haben wir 7-mal CDU-CSU und 6-mal SPD. Ein mehr für die Schwarzen in dieser ja so wichtigen Zukunftsentscheidung, die da getroffen werden soll. Gibt es da die nächsten Streitereien schon? Sind die vorprogrammiert?
Da gibt es 100%ig Streitereien. Das ist so vorprogrammiert wie das Amen in der Kirche. Allein schon, wenn die SPD 4 Wissenschaftler schickt, die Rentenpolitik aus ihrer Sicht gut machen und die CDU, die CSU 4 Wissenschaftler schicken, die ein anderes Rentenkonzept für notwendig erachten. Natürlich gibt es da Streit. Dann sehen wir die 3 Stellvertreter, haben wir gerade auch gesehen, 2 von der Union, 1 von der SPD. Da ist Streit vorprogrammiert. Entscheidend ist in der Tat sicherlich, dass es auf Seiten der Union dann eine Stimme Mehrheit gibt. Mehrheitsbeschlüsse sind möglich, so heißt es ja in dem Papier jetzt, was gestern vom Koalitionsausschuss beschlossen wurde. Am Ende ist aber die Frage, selbst wenn man sich auf ein Konzept dann einigt, auf ein Gesamtrentenkonzept, was vielleicht der CDU-CSU eher zuträglich ist als der SPD, wird es denn auch umgesetzt? So, und dann braucht es ja so ein Rentenkonzept wieder eine Mehrheit, eine schwarz-rote Mehrheit im Bundestag. Und ich könnte mir vorstellen, selbst wenn es ein Konzept gibt, was die Union stärker freut, die SPD vielleicht mehr ärgert, dann wird es spätestens im Bundestag scheitern. Oder es wird gar nicht erst in den Bundestag eingebracht werden, weil die SPD sagt, ist nicht unser Konzept, nicht machbar mit uns. Also das ist ja auch genau der Punkt, warum die junge Union oder die junge Gruppe auch im Bundestag jetzt so auf der Zinne ist. Die sagt, warum sollen wir denn eigentlich jetzt Dinge beschließen, die dann in einer Rentenkommission möglicherweise anders entwickelt werden, aber die SPD dann sagt, nein, aber wir wollen es gar nicht anders, sondern wir bleiben natürlich bei dem Konzept. Oder anders gefragt, warum sollte die SPD denn Dinge, die sie jetzt beschließt, anschließend in der Rentenkommission oder dann im Bundestag wieder zurückabwickeln? Macht doch gar keinen Sinn. Mhm. Und insofern sind natürlich die Bedenken, die die jungen, wie heißt es immer so schön, CDU, CSU-Rebellen haben,
ja,
völlig berechtigt.
Ja. Das andere große Thema, das in der Nacht abgeräumt wurde, das Aus vom Verbrenner aus 2035, da hat sich die SPD bewegt, die ursprünglich daran festhalten wollte. Vielleicht auch so ein kleines Tauschgeschäft. Ne? Ihr behaltet eure Haltelinie, dafür bewegen wir uns dann hier. So, Merz sprach von innovationsfreundlicher und technologieoffener Regulierung, die man wünschte. Und Söder hat es dann auf den Punkt gehämmert.
Es ist natürlich das Aus vom ganz starren Verbrenner aus, sowohl mit den Elektromodellen, Hybriden, Plug-in, Mild-Motoren, was da gesagt wird, aber eben auch, steht jetzt klar zweimal das Wort Verbrenner drin, also die Arbeit der Ministerpräsidenten, danke auch, dass das möglich war. Ich weiß, da die SPD sich auch bewegt, das muss man einfach anerkennen.
Also er hat es dann ausgesprochen, was ihm so am Herzen lag, musste ein bisschen schräg formulieren, noch als Aus vom starren Verbrenner.
So, das ist der Punkt, das Aus vom starren Verbrenner aus. Aber in der Tat, da bewegt sich etwas, das ist aus Sicht auch gerade der deutschen Industrie und aus Sicht von Jobs möglicherweise ganz anständig, was da passiert. Ich würde bloß nicht zu viele Hoffnungen reinsetzen. Und worein ich gar keine Hoffnung setzen würde, oder sehr wenig, ist die ebenfalls beschlossene Förderprämie für den Kauf von E-Autos. Ja. Also da geht's ja, soll es eine Förderprämie geben, je nachdem gestaffelt nach Einkommen von und Kinderzahl, ist auch entscheidend, von bis zu 5.000 Euro. Aber natürlich für Gehaltsklassen, bei denen man einfach sagen muss, die müssen das Geld überhaupt erstmal aufbringen, um so ein teures E-Auto zu kaufen.
Und da hat Söder ja auch gesagt, natürlich sollen dann nicht asiatische Hersteller gefördert werden mit dieser Prämie, sondern eben deutsche. Aber das Problem ist, wenn sich diese Prämie an die unteren und mittleren Einkommen richtet, tja, die deutschen E-Autos sind leider viel teurer als die asiatischen.
Genau, da gibt es natürlich jetzt noch viele Details, die geklärt werden müssen. Das wird irgendwann ins Kabinett kommen und dann in den Bundestag. Aber klar ist, es geht jetzt hier bei der Förderung um einen Haushalt mit ungefähr 80.000 Euro zu versteuern, bis zu 80.000 Euro zu versteuern im Einkommen. Das bedeutet Bruttogehalt im Jahr ungefähr bis zu 100.000 Euro. Das sind so etwas über 8.000 Euro monatlich brutto für einen Haushalt. Pro Kind erweitert sich das Ganze nochmal. Und so ein Haushalt soll dann bekommen, wenn er ein E-Auto kauft, 3.000 Euro Zuschuss. Das hört sich einigermaßen schön an, wenn so ein E-Auto aber 35.000 Euro kostet, dann muss man 32.000 Euro aus der eigenen Tasche bezahlen. Das ist jetzt nicht ganz so wenig, würde ich sagen. Oder um es wirklich klar auf Deutsch zu sagen, ist es ziemlich viel Geld. Wenn man unter 3.000 Euro netto ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird der Zuschuss nochmal um 1.000 Euro erhöht. Dann bekommt man also 4.000 Euro Zuschuss bei zwei Kindern. Nochmal 1.000 da oben drauf, wären bis zu 5.000. Aber wie gesagt, E-Autos sind immer noch sehr, sehr teuer. Und nach jetzigem Stand richtet sich das auch nur an Käufer von E-Neuwagen.
Ja, das heißt, diese Rechnung geht möglicherweise nicht auf. So, wir haben noch eine Minute, Jan, und da fällt uns doch ein, da war ja noch was. Heute wurde ja der Haushalt verabschiedet, 2026, über den wir so lange gesprochen haben, fast 525 Milliarden Euro. 130 Milliarden davon gehen für Zuschüsse in die Rentenkasse drauf, weil wir über die Renten sprachen. So, insgesamt macht die Bundesregierung 180 Milliarden Euro Schulden. Das ist schon beachtlich.
Ja, für eine Regierung, die angetreten ist, eigentlich den Haushalt zu sanieren, speziell der Bundeskanzler, ist das extrem beachtlich. Nehmen wir mal das ganze Thema Aufrüstung der Bundeswehr raus, muss man trotzdem sagen, gigantisch viele Schulden. Und ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Eins ist klar, diese Bundesregierung muss auf einen knallharten Sparkurs umswitchen. Ansonsten werden wir in eine Verschuldungsorgie kommen, die wir so noch nie gesehen haben.
Allein in diesem Haushalt 34 Milliarden sind für Zinszahlungen veranschlagt. Und bei diesen Rekordschulden werden das natürlich immer noch mehr. Danke für die Hintergrundinfos, lieber Jan. Vertraulich natürlich.